Herzlich willkommen bei
«Ticht und Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 288 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Michel Brändle.
Hallo zusammen.
Wir reden heute über Threema, der Schweizer Messenger, der nach Deutschland verkauft worden ist. Wir reden über Grok und die Deepfake-Problematik, über den Warner-Deal, der in die nächste Runde geht, und über Apples Adobe-Alternative. Dann gesehen haben wir «The Pit», eine Ärzte-Serie, die läuft schon eine Weile, aber bei uns erst seit kurzem. Und jetzt passt ja eigentlich das passende Game dazu. Und ich habe noch mit Quarantine Zone.
Oh!
Ich weiss noch nicht, wie viel die Ärzte dagegen machen können.
Oh.
Aber ja, wird es gesehen. Also, wir fangen da mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Ja, der Schweizer Messenger-Dienst Threema ist jetzt bald nicht mehr schweizerisch, oder was muss man davon halten? Sie sind zumindest nach Deutschland verkauft worden, Michel.
Genau, es ist im Fall schon ein bisschen länger mit Deutschland in Kontakt, aber ich fange jetzt mal von vorne an. Das Unternehmen selber, Threema Holding AG, ist seit 2012 in Pfäffiken, Schweiz. Also dort ist es gegründet worden. Und eben Threema, man kennt es als Open-Source-Verschlüsselungs-Messenger-Dienst, und die haben mega gute Privatsphäre-Funktionen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen da, wo man mega schätzt an Threema. Benutzt wird es aktuell von über 12 Millionen User. Die wird jetzt wahrscheinlich interessieren, was passiert. Genau, bisher hat eben Threema den Gründer selber gehört und seit 2020 eben auch der Münchner Firma Affinem Management.
Haben die einfach eine Minderheitsbeteiligung?
Genau, die haben sich einfach finanziell beteiligt. Okay. Die kaufen mega oft, einfach kaufen sich so ein als Aktionären und okay. So, habe ich nachgeschaut. Und so auch da. Genau. Und jetzt aber ist es ein Inhaberwechsel eigentlich. Affinem Management ist draussen. Und neu verkauft hat sich Threema eigentlich an die Firma Committis Capital. Und die sind in Frankfurt am Main. Über den Preis selber und so gibt es bis jetzt noch keine Infos. Der Deal soll einfach noch im Januar quasi über die Bühne gehen. Also es ist noch nicht hundertprozentig fix, aber das sind wahrscheinlich auch so Formalitäten, die noch fehlen. Genau. Committis Capital ist einfach als Finanzinvestor aktiv. Und laut den Mitteilungen wollen sie wie so ein bisschen die Wachstumsphase unterstützen und auf bestehende Technologien und einen etablierten Markt quasi aufbauen. Also so ein bisschen Geschmäus rundherum. Also sie wollen sich einfach finanziell beteiligen und das Ganze ein bisschen grösser machen.
Weißt du? Aber sorry, darf ich schnell fragen, finanziell beteiligen, heisst das, also vorher Affinem Management hat eine Minderheit?
Die haben sich auch, genau, die haben sich auch finanziell beteiligt.
Die haben sich auch finanziell, aber die haben eine Minderheit gehabt und Committis Capital hat jetzt eine Mehrheit oder wie genau ist das?
So zu der wie viel Beteiligung das eigentlich da im Spiel ist, haben sie eben nicht gesagt, weil finanziell noch gar nichts draussen ist.
Aber es heisst, es ist gekauft worden, also jetzt, genau, man schon davon heisst, jetzt ist es nicht mehr in Schweizer Hand, und, aber die... Sind denn die Gründer jetzt noch dabei?
Die Gründer sind noch dabei, aber eben, ich weiß nicht genau, ob sie einfach den Großteil verkauft haben.
Vielleicht einfach so wie bei Digitec Galaxus, oder?
Dort sind ja wir wollen den Migros.
Ein paar von den Gründern auch noch dabei, aber genau gehört einfach mittlerweile den Migros.
Genau, also so habe ich es aufgenommen, ja. Mit diesen Inhaberwechsel. Ja. Genau.
Und Threema und
Committis Capital sagen eigentlich eben, dass alles so weit in der Schweiz bleibt. Also die technische Infrastruktur und die mit den Rechenzentren, die bis jetzt in der Schweiz sind, die bleiben. Und auch die ganzen sonstigen Dienste bleiben bei Threema, also in der Schweiz. Das heisst auch, datenschutzrechtlich ist immer alles noch nach Schweizer Gesetz. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so das Wichtigste. Und praktisch ändern, sagt Threema, soll sich eigentlich nichts in den grundlegenden Sachen. Also eben Schweizer Gesetz, Rechenzentren, die klassischen Funktionen sollen auch alle bleiben. Text, Multimedia-Nachrichten, für das, was man es hauptsächlich braucht. Sprach- und Videoanrufe bleiben, Gruppen-Chat-Funktionen bleiben. Auch so das Verschicken von Standorten und verschiedenen Dateien. Einfach so das Grundkonzept. So
die
wie
Funktionen, ja, genau, das glaube ich auch. Ja.
Das ist alles so, wie es bleibt. Und was ich eben auch noch selber wichtig gefunden habe, ist, Privatsphäre-Sachen bleiben auch. Also es darf keine Werbung geschaltet werden oder irgendwelche Datenerhebungen über die App. Das soll alles nicht passieren. Und auch die End-zu-End-Verschlüsselung, alles bleibt gleichig.
Okay. Bei uns haben sie viel kommentiert. Die einen haben eben gefunden, ja gut, der Gang jetzt gerade. Und viele haben geschrieben, ja gut, eben, ändert sich ja nichts. Dann schön, haben sie mehr Geld, wird es besser. Aber ich glaube, der Punkt... Threema ist bei uns auch populär, weil es natürlich aus der Schweiz ist. Und ich glaube, es ist schon nicht unberechtigt die Befürchtung, dass es nach Deutschland abwandert, weil also von dem würde ich jetzt ehrlich gesagt auch ausgehen. Weil das ist einfach, die Arbeitskräfte jetzt billiger, die sind ja genauso gut in dem. Die Frage ist einfach, wie viel müssen sie in der Schweiz behalten, damit sie den Brand sozusagen die Schweiz behalten. Aber
Hey, ich kann mir auch gut vorstellen, jetzt, dass sie es verkauft haben, weil es halt in der Schweiz relativ teuer ist und je nachdem, für wie viel Geld lohnt es sich vielleicht vorläufig noch, um das alles in der Schweiz zu behalten. Ich weiss auch nicht, wie viel günstiger das kommt, wenn du irgendwelche Rechenzentren in Deutschland
aufbaust. Nein, aber die Mitarbeiter, oder?
Ja.
Und all die Angestellten, du kannst ganz so gut einfach in Deutschland anstellen und dann zahlst du noch die Hälfte, oder?
Aber das kannst du ja gleich machen, weißt du? Also, kannst du ja auch jetzt schon. Und ich glaube, also du meinst, so wie dass sie es jetzt verkauft haben an Deutschland.
Ja, jetzt ist es eine deutsche Firma, dann nehme ich an, wird der Anreiz da oder die Schwelle niedriger sein, als wenn die Leute selber Schweizer sind, das Schweizer Büro haben.
Aber da ist ja eigentlich etwas, was wie egal ist für den Endkonsument, finde ich. Also weißt du, wenn wie die ganze Infrastruktur und alles
Vielleicht
so
bleibt. Nicht. Ich unterstütze
nicht. Wenn die Infrastruktur eben abwandert. Nein, wenn sie abwandert auf Deutschland, ist doch das Problem, oder? Wenn man sagt, das ist alles in Deutschland. Jetzt im Moment, also das Versprechen ist ja, es bleibt alles, wie es ist. Die Rechenzentren, die Serverinfrastruktur, Betrieb, alles bleibt in der Schweiz. Und wenn das so ist, dann bleibt auch alles unter Schweizer Datenschutzrecht und so weiter. Und dann wäre ja alles super und dann ändert sich wirklich nichts. Und was die Leute, die Skepsis, glaube ich, die grosse ist halt wirklich einfach die, ja, langfristig, verhebt das Versprechen, wird das wirklich so bleiben? Oder wird man irgendwann mal sagen, hey, es wäre doch irgendwie ein bisschen günstiger, wenn wir die Rechenzentren würden auf Deutschland verschieben, wenn wir das aus Deutschland aus würden betreiben. Wir sind ja ein deutscher Finanzbetrieb. Darum habe ich vorher auch gefragt, wie ist das genau? Wer hat jetzt die Mehrheit? Wer entscheidet jetzt am Ende vom Tag? Sind das immer noch die Gründer oder sind das jetzt die neuen? Ist das jetzt Committees Capital? Oder? Und wenn das dann ins Ausland wandern und auf Deutschland wandern. Ich sage jetzt nicht, Deutschland hat schlechte Datenschutzrechte oder irgendwas, weiß ich. Aber es ist halt schon ein bisschen der Brand von Threema für uns ist halt schon halt ein bisschen Swiss-made. Es ist schweizerisch, es wird in der Schweiz verwaltet. Wenn das alles wegfällt, verliert das halt enorm viel für uns an Reiz und Wert. Und dann wird Threema halt einfach einem, nur mal einer, der dort draussen ist, aber es ist nicht mehr das, was es vorher war. Ich glaube, dort kommt halt wirklich die Skepsis von allen Userinnen und Usern.
Genau. Du, wir werden es sehen. Bis jetzt eben, haben sie gesagt, es wird sich nichts ändern. Mal schauen, ob es so bleibt.
Hey, ich habe es mir ein bisschen so vorgestellt wie bei Galaxus. Weißt, wir sind ja auch eigentlich ein Schweizer Brand und wir sind jetzt ein bisschen expandiert. Und es ist eigentlich, das Grundkonzept ist immer noch bei uns und alles. Und es ist ja wie einfach grösser. Und trotzdem ist noch das hauptsächlich alles.
Aber das ist, nicht, das ist ja gar nicht das Gleiche.
Nein, es ist nicht das Gleiche. Aber es ist vielleicht auch das Konzept, dass sie sagen, sie bleiben hauptsächlich in der Schweiz und schauen, dass sie gewisse Teile einfach in Deutschland haben, damit sie halt auch wahrscheinlich auch so ein bisschen den Bekanntheitsgrad auch in Deutschland überkommen. Und nicht immer so künstlermäßig in der Schweiz.
Ich meine, die haben einfach investiert, weil das einfach... Gut, weil es das als gute Investition hält, oder?
Vielleicht, ja.
Aber, hey, ja, du, wie gesagt, wir werden es sehen. Ich brauche ihn ja nicht so oft, weil eben
die meisten... Du hast glaube ich, Signal, oder? Als am liebsten.
Ja, ja, bei uns brauchen alle Signal. Und Threema...
Was Signal ist doch auch deutsch, ne?
Nein, Signal ist amerikanisch, leider.
Sogar amerikanisch?
Ja. Das ist aber leider so, ja. genau, also, dann gehen wir jetzt weiter. Und zwar Grok, der AI-Dienst von Musk, seiner Firma, von XAI. Und genau, das ist ja einfach einer der weiteren Chatbots. Und du kannst den eben auch unter anderem auch gerade bei X selber benutzen. Und dort hat es einfach wieder mal den nächsten Skandal gegeben, wo einfach die ganzen Firmengründer dort nicht scheint zu interessieren. Und die Leute haben eben den benutzt, um einfach mega viele Leute zu entkleiden und unter anderem auch Minderjährige. Und geht offenbar auch mittlerweile sehr einfach und verbreitet dann die Bilder natürlich dort auch über X. Und da habe ich da zahlreiche Beispiele, wie da die Stranger Things-Schauspielerin da, die Schwester vom Ende spielt. Das weiss ich gar nicht mehr. Aber sie, die da gefangen ist im...
Ja. Ich weiss, wie du meinst.
Max. Aber einfach genau diverse. Statt irgendwie direkt mal etwas zu machen, hat da irgendwie der Musk und Co. gefunden, ja nein, das ist einfach Zensur, oder, dass man da wieder einschreiten will. Und aber eben als Folge, also gerade am direktesten eingeschritten ist Großbritannien. Die wollen jetzt neue Gesetze erlassen, um das zu unterbinden. Sie wollen, dass die Erzeugung eben von nicht einvernehmlichen Deepfakes von Personen in knappen oder ohne Bekleidung als gesonderten Strafbestand einführen. Und zusätzlich geht es darum, dass der Online Safety Act eingehalten wird. Also das ist das Pendant zum Digital Service Act, Services Act in der EU, weil Großbritannien ist ja nicht mehr in der EU. Und genau, der wird zurückgehalten werden. Und es lange eben nicht, dass. Weil X hat dann als erstes einfach gemacht, gute Funktion, tun wir einfach den zahlenden Kunden vorenthalten.
Ja, wow. Wow.
Was für ein.
Gut, zahlen wir halt.
Alter, schaffen sie noch, machen sie einfach Werbung noch für ihren Dienst. Genau, geil. Das haben sie natürlich gefunden. Nein, das lange nicht. Und eben, X sagt, sie löschen die illegalen Inhalte, löschen, aber es funktioniert offenbar nicht. Sie haben auch, gerade gestern oder vorgestern, nochmal reagiert und eben gesagt, sozusagen, sie hätten das Problem gelöst. Und das stimme ich aber nicht. Also The Verge und auch andere haben gesagt, eben, es funktioniert immer noch. Du kannst da zum Teil auch mit Gratis-Account kannst du in kürzester Zeit kannst du immer noch Nacktbilder von...
Ja, vor allem nur, wenn sie es löschen, heisst ja dann nicht, dass du nicht neu kannst erstellen, dann ist es ja genau auch nicht.
Ach, ja, es ist einfach... Ich finde es unglaublich. Es ist auch hier der Tim Sweeney, der Chef von Epic, oder die, wo Fortnite und Unreal Engine und so. Der tut sich einmal gerade äußern zu allem, was irgendwie AI ist, und hat auch gefunden, ja, das ist Zensur und die wollen nur so ihre politischen Gegner sozusagen mundtot machen. Und ich finde es unglaublich, dass man selbst so, weißt, so pädophile Sachen schafft zu verteidigen. Das ist unglaublich.
Mhm. Ja, also Sachen, die eigentlich so gesetzlich wirklich weisst, hey, das ist nicht erlaubt. Und dann so, ja, aber bei AI und so.
Genau,
eben. Du kannst alles machen.
Es ist einfach auch ganz klar, es geht. Zensur ist nicht, wenn man sozusagen die Menschenrechte schützt oder sich ja, einfach Gesetze hält.
Genau, das meine ich mit dem Gesetz, weil du, es ist ja gesetzlich geregelt so.
Es ist unglaublich, wirklich. In den USA, dort, wo die, ich glaube, Kalifornien ist einer der ersten Bundesstaaten, die es jetzt auch verbieten. Mal schauen, was dort passiert. Aber genau, aktuell.
Und bei der Schweiz geht es wahrscheinlich auch noch relativ lang, oder? Bis etwas passiert.
Hey, genau, in der Schweiz passiert aktuell irgendwie praktisch gar nichts, oder? Mm. Dort, es gibt keine Regelung für Deepfake. Es gibt aber eine Motion von den Grünen, um das zu regeln. Der Bundesrat findet aber, dass die bestehenden Gesetze langen. Und das Bundesgericht wiederum hat aber kürzlich entschieden, dass Inhalt mit digital verjüngten Erwachsenen, also die dann wie Minderjährige ausgesehen, illegal sind.
Mhm. Und dann, ja, das Bundesgericht hat ja gesagt, nicht reale Kinderpornografie sei illegal und nicht real kann man in dem Moment auch auslegen als AI generiert. Ja. Darum sagen sie, dass die Gesetze, die wir schon haben, die würden das schon inkludieren. Oder? Alles, was nicht real ist, das ist auch AI, ist nicht real.
Aber genau, aber man macht ja auch nichts. Also, ja. Weil die Schweiz wegen X ist ja nicht verboten und man kann sie weiterhin brauchen. Darum, und ich finde eigentlich, das Traurigste ist ja eigentlich schon, dass vor allem auch Apple und Google mittlerweile sind einfach keine Eier. Oder es ist einfach so
egal. Ja, du kannst ja irgendwie immer noch benutzen, also kannst du über die App Stores abladen, oder?
Hey, weil, oder, das widerspricht ganz klar den Regeln von diesen App Stores, dass du Sachen mit Minderjährigen und einfach, die haben die Regeln, eigentlich für das. Mhm. Und dann müssen sie eigentlich die App jetzt rauskicken. Und man macht es einfach nicht. Man kommentiert es, ich glaube, sie haben es nicht einmal kommentiert. Also es ist einfach...
Es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Diskussion, eine Haftungsfrage, wo da vor allem halt Großbritannien jetzt mega gross ins Feld führt und meiner Meinung nach auch richtigerweise Grok, X, wie die ChatGPT, sie sagen bei so Sachen halt immer, hey, die Haftung liegt bei den Erzeuger, also nein, die Haftung liegt bei denen, wo die Bilder machen und verbreiten. Wir können ja nichts dafür, dass die unsere Tools für das benutzen. Mhm. Und Großbritannien sagt, hey, nein, wenn ihr die Tools zur Verfügung stellt, habt ihr sehr wohl mit Verantwortung. Und wenn ihr der nicht nachkommen könnt, dieser Verantwortung, dann müssen wir Massnahmen ergreifen. Und ich finde, das ist eigentlich absolut logisch und korrekt. Ja. Also, ja, aber es wird immer, oder, egal um welches Thema es geht, Waffenlobby sagt, Waffen sind harmlos, Waffen machen nichts. Ja. Es kommt darauf an, wer du sie in die Hand drückst, der macht das. Oder Tabaklobby sagt, Ziggy bringt niemand um, außer du benutzt sie. Also, weißt, und das ist nicht unser Problem.
Nicht selber die Schuld.
ich tue sie nur anlegen, was du damit machst, ist deine. Also, weißt, es ist immer die Diskussion, die wird immer wieder. Und die wird halt jetzt auch da wieder aufgerollt. Mhm. Es ist die gleiche Diskussion, einfach, dass man in grün oder rot. Und ja, aber eben, es geht jetzt in diesem spezifischen Fall, geht es wirklich um. Also Kinderpornografie, es geht um, oder überhaupt auch um erwachsene Menschen, die ohne ihre Einwilligung erotisiert werden. Es geht um etwas, was sowieso schon illegal ist, offline. Mhm. Es ist nicht, wir reden jetzt nicht darüber, ob Kinderpornografie illegal sein sollte oder nicht. Das ist illegal. Und jetzt geht es darum, dass es auch im Online- und AI-Bereich, dass man das durchsetzen sollte. Ja. Warum ist das so eine Polemik?
Gell, also, jetzt müssen wir diskutieren über
so etwas Offensichtliches.
Das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich wirklich nicht. Warum ist das jetzt so eine Polemik? Ausgerechnet das Thema. Das, naja.
Ja, es ist... Das ist wirklich krass, wirklich mittlerweile. Die guten grossen, die grossen verdammten Scheißfirmen, die können einfach machen, was sie wollen und irgendwie, und es geht einfach immer so lang, bis man irgendwie reagiert und eben, die Schweiz halt sonst noch immer hinterherhöselt und dann mal schaut, ja, was die EU macht.
Ich hoffe jetzt, dass Großbritannien übernimmt oder so, eben, weil sonst haben wir so ein bisschen EU-Sachen übernehmen, wenn Großbritannien schneller ist. So.
Ja, das ist schön. Hey, man kann hoffen, aber...
Ja, wäre schön.
Ja, klar, und dann hast du halt natürlich Overreach und so ist immer auch eine Thematik und die Leute sagen natürlich, ja, das wird jetzt extra als Thema genutzt, um Zensur oder das, wenn sie Zensur sagen, sie sagen natürlich nicht, Kinderpornografie verbieten ist Zensur. Sie sagen einfach, ah, schau, ihr nehmt jetzt das eine Beispiel, um alles zu verbieten. Und ich glaube, um das geht es wirklich nicht. Es geht nicht darum, dass man AI grundsätzlich verbietet. Und das will, glaube ich, auch niemand und es wird auch nicht passieren.
Passieren wird es nicht.
Aber man muss schon gewisse Rahmenbedingungen setzen und vor allem durchsetzen. Sonst, wenn einfach alles erlaubt ist, dann leben wir leben schon im Wilden Westen und ich möchte nicht wissen, wo das angeht. Jetzt mit AI, da gibt es jeden Tag wieder neue Tools, die rauskommen, wo du wirklich denkst, leck, we're doomed.
Hey, Frank, hast du nicht du den geschickt mit denen, weißt, wo die Schauspieler irgendwie noch Film gemacht
hat? Der Domi hat es geschickt. Der Strange Things Cast, wo du einfach siehst, wie man mega schnell kann, sozusagen, die Kamera filmt dich und du kannst einfach so auf, was ich nämlich gemacht habe, auf Knopfdruck, aber siehst du aus wie eine andere Figur und kannst dich so bewegen und es ist krass, wie real das fängst ist. Ich finde eben, du merkst auch, man kommt da fast gar nicht nach mit Regulieren.
Genau.
Und man muss es regulieren.
Ja.
Und darum, vielleicht muss man mal ein bisschen übersteuern. Weil einfach, vielleicht. Du kommst, ja, so verpasst auf den
Anschluss. Ja, aber irgendwie so was, ja, hey, wenn eine Person wirklich existiert, darfst du sie einfach nicht so benutzen, außer du hast ihre Erlaubnis und fertig. Weißt du, dann ist das ganze Kinderpornografie alles inkludiert.
Ja.
Und dann hast du genau so komische Deepfakes nicht, wo du irgendwie gehst, Leute ihre Identitäten klauen. Ja, ja. Das ist so insane.
Das ist völlig insane. Das sieht so verdammt realistisch aus. Du hast das Gefühl, du bist wirklich mit dieser Person in einer Webcam-Session. Und das ist, glaube ich, wirklich ich habe in der Kommentarspalte bei uns, glaube ich, irgendjemand hat den Vergleich gemacht, ja, mit Photoshop könntest du das ja auch. Willst du jetzt Photoshop verbieten? Alter, Photoshop, zum so etwas halbwegs realistisch machen, brauchst du Zeit, du brauchst Skill, du brauchst Tools. Das ist so schwer und mit diesen AI-Tools ist das, also jeder kann das, jeder kann das innerhalb von Sekunden mit zero Know-how. Du musst nur einen Prompt haben und that's it. Und es wird in der Sekunde wird dir so etwas ausgespuckt. Das ist so, da tun wir so sehr Äpfel mit Birnen vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Da muss man etwas machen.
Ich bin wirklich gespannt, wie es dort weitergeht. Und wie lange das denn geht, bis in der Schweiz nicht mal nicht passiert. Dann, die nächste News, die wir haben, ist der Warner Deal, wo ja zuerst Netflix gesagt hat, sie möchten gerne Warner Bros. Kaufen. Und dann ist Paramount, oder? Gekommen und hat gefunden, nein, wir legen noch ein bisschen mehr auf den Tisch, möchten das auch kaufen. Jetzt hat Warner das abgelehnt und Netflix ist scheinbar auch noch dran, auch noch mal ein besseres Angebot zu unterbreiten. Was läuft? Und um Klagen geht es auch noch. Es ist Wilde Westen wieder
drin. Ja, auch dort ist Wilde Westen. Es geht schlichtweg um die Zukunft vom Streaming-Business, oder? Es steht so derart viel Macht auf dem Spiel, wie du schon gesagt hast. Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Kennen wir, glaube ich, alle als Film. Das ist eines der traditionsreichsten Film- und Kinostudio von der Welt, wo auch jedes Jahr Oscars gönnt und Film produziert, wo Milliarden Grenzen knackt an den Kinokassen. Also eigentlich, Warner Bros. Hat, wenn du so schaust, ihre Filme von den letzten 10, 20, 30 Jahren, würde ich meinen, ein absolut erfolgreiches Unternehmen. Dem ist aber nicht so. Warner Bros. Discovery geht brutal beschissen. Darum stehen sie auch zum Verkauf, darum stellen sie auch ihre Ware zum Verkauf und alle wissen, das ist eine Wahnsinnspalette, die da im Schaufenster steht. Oder? Das ist Warner Bros. Film, der ganze Katalog, das ist Harry Potter, das ist das ganze DC-Universum, das ist HBO-Serie von ihr. Also das ist so krass und das ist auch unendlich ausschlachtbar sozusagen. Und es gibt kein zweites Mal so ein Angebot im Schaufenster und wird es wahrscheinlich auch nie mehr ein zweites Mal geben. Darum wissen alle, Scheiße, das ist der Moment, ich muss, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann werde ich nie mehr zuschlagen und dann werde ich so etwas kommt nie wieder, so eine zweite Gelegenheit. Darum haben wir da vor allem mit Netflix und Paramount zwei Giganten, die um das buhlen. Netflix möchte nur aber den Film- und Streaming-Bereich von Warner Bros. Kaufen, also Netflix will quasi Warner Bros. Kaufen und der lineare Teile, also der lineares Fernsehen wie CNN, Nachrichtendienst wie CNN, TNT oder auch Eurosport oder der Discovery Channel selber, das sind so, das gehört alles zum linearen Fernsehen, daran ist Netflix nicht interessiert. Paramount auf der anderen Seite, das klassische Filmstudio, die wollen das Gesamtpaket, die wollen Warner Bros. Discovery. Das Problem ist, Netflix bietet 82,7 Milliarden Dollar, Paramount recht viel mehr, 108,4 Milliarden Dollar, aber eben sie wollen auch mehr kaufen. Und Warner Bros., also der Verwaltungsrat, der hat schon im Dezember fix den Deal gemacht mit Netflix. Die sagen, ja, wir wollen den Deal mit euch machen. Euer Deal gefällt uns besser, wie er strukturiert ist. Paramount lehnen wir ab. Paramount auf der anderen Seite hat zweimal schon nachgelegt und mit einem verbesserten Angebot. Zweimal hat Warner Bros. Aber festgehalten, dass sie immer noch mit Netflix dealen wollen. Und Paramount geht jetzt wegen dem auf Barrikaden und hat Warner Bros. Tatsächlich verklagt und gesagt, ihr tönt eure Aktionärinnen und Aktionäre nicht fair und nicht offen informieren, was genau der Netflix-Deal ist, wie er strukturiert ist und auch nicht über unseren eigenen Deal. Warum unser Deal so viel schlechter wäre, ihr könnt das gar nicht ehrlich kommunizieren. Eure Aktionärinnen und Aktionäre können aufgrund von dem gar keine richtige Entscheidung treffen und wir klagen jetzt, dass ihr das offen alles auf den Tisch legt. Das hat recht viel Druck erzeugt bei Warner Bros. Und vor allem auch bei Netflix, was dazu geführt hat, dass Netflix gestern jetzt sein eigenes Angebot nochmal verbessert hat. Nicht in Zahlen, also die Zahl ist eigentlich immer noch die gleiche, es geht mehr um die Struktur. Ohne jetzt da mega tief ins Detail gehen, Netflix hat quasi beide, sowohl Netflix als auch Paramount. Warum sagt überhaupt Warner Bros. Der Paramount Deal nicht so gut und was hat Netflix genau? Sie bietet einen Teil in Cash an und einen Teil in eigene Aktien. Also quasi, ich gebe dir einen Teil von meinen Aktien und bekomme dafür deine Ware über. Und was heisst das genau? Wie viel wert meine Aktien sind, die ich anbiete, hängt davon ab, wie gerade mein Aktienkurs ist. Und ein Aktienkurs kann halt sehr volatil sein. Und ja, je grösser der Aktienanteil, desto volatiler ist das Ganze. Und dann ist vielleicht der Deal am Ende doch nicht, wo Netflix anbietet, 82,7 Milliarden, sondern je nachdem mehr oder weniger. Oder je nachdem, was am Schluss dabei rauskommt. Und die Netflix-Aktie ist in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen gesunken, um 20%, wenn ich es richtig gelesen habe. Also,
das ist schon noch genug, ja.
Ja, schon noch genug. Warum ist das so gesunken? Nicht, weil Netflix plötzlich irgendwie mega scheiße läuft. Netflix läuft ja brutal gut. Die machen ja immer ganz viel Umsatz und Profit. Aber es ist schon ein bisschen krass, was Netflix da macht. 82,7 Milliarden Dollar ist 20% vom eigenen Firmenwert sozusagen. Das tut Netflix bieten, um den Warner Bros. Deal zu machen. Und die Leute merken, oder der Aktienmarkt merkt halt, das ist viel Risiko. Wenn da etwas schief läuft, das ist schon recht viel Risiko. Und man ist dort ein bisschen im Moment, ja, die eine reagiert ein bisschen ängstlicher, die andere weniger. Das ist das. Paramount auf der anderen Seite hat das Problem, ihr Deal besteht aus Anleihen, wo es ist ein bisschen schwierig zu erklären, darum ich versuche es gleich auch da so einfach wie möglich zu machen. Sie lehnen Geld aus, wo sie dann wollen Warner Bros. Anbieten. Die Finanzinstitute, die ihnen das Geld würden geben, können es aber unter Umständen wieder zurücknehmen. Oder sie könnten auch sagen, wir geben euch doch kein Geld. Es ist nicht ganz so verbindlich wie das, was Netflix jetzt mit dem verbesserten Angebot macht. Netflix hat gesagt, okay, lassen wir den Aktienanteil weg. Wir bieten euch 100% in Cash an. Für das muss Netflix natürlich auch sich fremdfinanzieren, muss auch Geld und Kredit und was weiß ich, Darlehen, Anleihen bei Banken aufnehmen. Aber bei Netflix ist es quasi ein, wenn wir das Geld haben, zahlen wir es euch. Und das Risiko ist 100% bei Netflix. Bei Paramount ist, falls wir das Geld bekommen, zahlen wir euch. Und das ist bei Warner Bros. Natürlich ein bisschen so, ja, was heisst der Falls? Oder,
und das also, ist ja auch noch, weil viel bei Paramount ein Teil vom Geld auch von den Saudis kommt, oder? Was, das ist, glaube ich, auch, finden auch nicht alle Aktionäre glaub, geil, oder?
Richtig. Oder? Also, es ist ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Thema, was da im Hintergrund, du kannst wirklich deep down the rabbit hole gehen, aber sagen wir mal einfach, die Finanzierung von Paramount ist nicht ganz so souverän und sicher wie bei Netflix. Bei Netflix ist das Risiko 100% bei Netflix. Da kann Warner Bros. Sagen, look, sobald wir sagen, ja, bekommen wir das Geld, wir sind fein raus. Und wenn Netflix dann irgendwie untergeht wegen dem, ist es ihr Problem. Bei Paramount hingegen, wir können jetzt ja sagen, aber vielleicht in einem Jahr, bis mal endlich der Deal und Kartellbehörde und Zeugs und Sachen und Pipapo alles durch ist, hat sich vielleicht irgendeiner von Paramount in den Finanziateuren zurückgezogen und plötzlich geht der Deal doch nicht durch. Yeah. uns ist das zu unsicher. Darum wollen wir bei Netflix bleiben. Das ist irgendwie der ganze Punkt, wo das steht. Wie es jetzt genau weitergeht, werden wir sehen.
Das ist krass, ist einfach Stern. Ich habe das Gefühl, aus Konsumentensicht ist beides nicht gut. Ja. Einfach, das ist die Konsolidierungen, oder? Die machen es einfach, dass das Zeug teurer wird und so. Schön, du hast mehr Angebot am einen Ort. Das ist sozusagen der einzige Vorteil, den du dich spüren. Aber wenn es wirklich so ist und das alles irgendwie einverleibt wird, aber eben das andere ist, dass beim einen eben so einer, der so ein Trump-nahe ist, obwohl er ja sagt, er hat es mit denen auch nicht gut, aber
gut.
Das scheint er auch zu behaupten, aber die einen sind schlecht fürs Kinogeschäft. Und,
ich wollte sagen, über das Kino weiss man ja relativ viel. Also ich weiss nicht, ob das auch so ein bisschen schon vereinbart ist mit Netflix und so, aber ich glaube, Kinobesitzer haben mega Angst, dass jetzt irgendwie Film nur noch 2 Wochen darf laufen und nachher kommt er schon in den Streamingdienst.
Mhm. Voilà. Da
wirft natürlich alles ein bisschen durcheinander.
Nein, eben das, genau. Fürs Kinogeschäft ist, aber sind vielleicht beide Deal nicht ideal, aber bei den anderen,
die sind schon eher noch als Kinobusiness. Ja, Kinobetriebe sagen halt, look, Paramount ist wenigstens immer noch ein klassisches Kinostudio. Dort bangen wir nicht so um die ganze Kino-Wertschöpfungskette. Weißt du, dass ein Film mindestens 3 Monate im Kino ist, bevor er überhaupt irgendwo in einem Video on Demand oder auf einem Streaming-Plattform selber auftaucht, bei Netflix, wo halt ein Streaming-Dienst ist zuerst und erst an zweiter oder dritter oder vierter Stelle das Kinostudio, hat man einfach das Gefühl, ja, die machen fast am Ende noch gar keinen Kinofilm mehr oder der Film kommt eine Woche ins Kino, bevor er eine Woche vorher ins Kino, bevor er nachher gleich auf dem Streaming-Dienst ist. Netflix ist das scheißegal in dem Sinn, ob die Leute ihre Content im Kino konsumieren oder daheim am Fernsehen, Hauptsache es wird konsumiert. Eben, das ist halt ihre große Angst.
Wenn man auch die Sachen, was rein zu dem Medienbereich anbelangt, du hast mit Nachrichten und so, was denn da bei Paramount könnte für Gleichschaltung wieder passieren und einfach noch mehr rechte Propaganda verbreiten. Also dort scheint einfach das Risiko.
Richtig.
So für was, meine, weißt, Kino ist einfach, klar, ist einfach scheiße, wenn das Kino würde zumachen. Aber meine, das ist noch harmlos im Vergleich zu einfach irgendwie Nachrichten, die einfach, meine, dann machen sie irgendeinen CNN dicht oder schauen einfach, dass die auch noch ein bisschen mehr wie Fox News oder so werden. Und dort sind doch die Auswirkungen viel dramatischer, wenn das wirklich so wird. Oder?
Genau. Oder? CNN ist eines der letzten wenigen offen Trump-kritischen Nachrichtendienst, wo nicht einfach eins zu eins all die ganze Trump-Propaganda weitergeht und absegnet und amen und betet, sondern wo halt wirklich dagegen hebt. Und jetzt wirklich mal unabhängig davon, ob du jetzt pro oder contra Trump bist, ich glaube, alle können sich einig sein, in einer gesunden Demokratie braucht es immer jemanden, der einfach ein bisschen contra ist, wo deine Meinung und deine Politik ein bisschen herausfordert und in Frage stellt und wo du musst auch selber reflektieren, was du da sagst und wo theoretisch musst irgendwie dagegen, weißt du, wie sagen wir, eine Opposition, eine klassische Opposition, das gehört seit den Griechen, uralten Griechen, eine Opposition, in einer Demokratie braucht es immer eine Opposition, wo von mir aus, wo halt einfach challenged. Und ja, wenn die jetzt, und Nachrichtendienst, wie sagen wir denn, was ist das, die vierte, die fünfte Macht?
Die vierte
Macht, oder? Also das ist etwas, eine wahnsinnig, wahnsinnig machtvolle Institution in jedem Land und in jeder Demokratie. Und wenn der Trump oder wenn irgendein Staatsoberhaupt praktisch sämtliche Nachrichtendienste kontrolliert, direkt oder indirekt, dann ist das nicht gut. Unabhängig davon, ob man jetzt von einem Trump redet oder von welchem Land auch immer. Es braucht eine Opposition für eine gesunde Demokratie.
Also Netflix hat ja kein Interesse an CNN und Co.
Genau.
Oder?
Genau,
die würden es auch nicht verändern, weil das scheint einfach denen gar nicht
lineares Fernsehen zu sein, oder? Ist nicht ihres Business. Ist einfach nicht ihres Business.
Ah, die politischen Dinge hängen sie einfach offenbar nicht. Oder zumindest weiss man von denen nichts. Oder? Darum, ich bin recht gespannt, wie das rauskommt. Eben, und dann muss das Ganze muss eh noch durchkommen, überhaupt, der Deal. Ja, ich glaube, es wird noch ein bisschen gehen, bis dann ein Entscheid wirklich gefallen
ist. Ja. Wir reden da nicht von nächsten Monaten, wir reden sicher mindestens ein Jahr, wenn nicht 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht sogar. Weil je nachdem, was da noch alles reingeworfen wird, Kartell. Zuerst muss es ja auch noch von der Kartellbehörde und auch im Fall, wenn es an Paramount wird gehen. Paramount hat genau natürlich die gleichen Probleme. Wer auch immer Warner Bros. Bekommt, wird zu einem verdammten Koloss und das müssen natürlich Kartellinstitutionen und Behörden auf der ganzen Welt, nicht nur in den USA, auch in Europa und so weiter, auf allen wichtigen Märkten, müssen das absegnen. Das geht ein Willi.
Also, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Dann haben wir noch eine letzte News und es gibt jetzt eine neue Adobe Creative Suite Alternative, und zwar von Apple, und die ist der erste noch günstiger. Günstig, Apple.
Apple und günstig, genau, so ist es. Und zwar mit dem Apple Creator Studio. Also günstig, ja. Das kann man wirklich
günstiger
sagen. Günstiger. Es ist eben genau ein neues Abo-Modell, wo Apple so verschiedene Kreativ-Apps eigentlich in ein Modell reingepackt hat, wo es vorher einzeln angeboten haben. Darunter Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro. Auf die gehe ich nachher noch ein. Das sind so die wichtigsten, die man, glaube ich, kennt. Und das Abo wird künftig 12 Franken im Monat kosten oder 120 im Jahr. Das ist eigentlich echt fair.
Das ist ja da oben so in der Folge.
Es kommt halt sehr darauf an, was du alles brauchst. Wenn nachher so die Gesamtkonzepte, jetzt zahlst du ein paar hundert Franken, wenn du irgendwie nur so Photoshop-Sachen nimmst, zahlst du aber immer noch fast 300 Stutz. Also es ist egal, was machst du eigentlich mit Adobe, bist du weitaus teurer dran. Und dann hast du sie auch nur immer im Jahr. Und bei Apple kannst du es wenigstens noch einzeln kaufen. Das kannst du ja bei Adobe eigentlich auch nicht gross. Genau. Und Apple hat mit dem ganzen Gesamtpaket eigentlich auch die ganzen neuen Funktionen vorgestellt, die die einzelnen Apps eigentlich haben. Und was mir aufgefallen ist, es läuft natürlich auch sehr viel auf der KI-Schiene. Viel finde ich okay, weil es meistens so ein bisschen Fließarbeitssachen sind, die recht praktisch sind. Darum habe ich gefunden, ich stelle jetzt gerade einfach so eben von den drei wichtigsten stelle ich das Zeug ein bisschen vor, damit man weiß, wann man eigentlich für die 120 Franken im Jahr überkommt. Genau. Also eben zuerst Final Cut Pro. Das ist das Videoschnittprogramm, das hat ja Adobe auch. Apple ist quasi neu, dass du zum ganzen Videoschnittmaterial, das du eigentlich auf Final Cut Pro aufladest, erstellst wie mit KI so ein Transkript. Und nachher gibt es eine Suchleiste, wo du kannst das ganze Transkript durchwühlen kannst, wenn du irgendwie einen speziellen Ausschnitt suchst oder bestimmte Objekte. Oder eben so wie bei mir, auch, so ein bisschen beim Podcast, wenn wir irgendwelche lustigen Sachen suchen. Du kannst jetzt dort quasi auch so machen, hey, wo haben die Leute gelacht? Oder hey, wo ist im Lukas seine Katze durchgerannt? Sollst du da finden. Genau, das fände ich eigentlich recht praktisch. Ich weiß natürlich noch nicht, wie gut das funktioniert. Das kommt dann alles erst raus, am 28. Januar. Genau. Und was auch bei Final Cut Pro neu ist, ist für die iPad-Version. Gibt es ein paar neue Sachen. Und die coolste davon finde ich die Montagefunktion. Es ist auch eine KI-Funktion, wo du Querformat-Videos zum Hochformat machen und umgekehrt. Das ist natürlich praktisch für Social Media und so. Und wenn du Social Media und YouTube hast und nicht irgendwie alles immer zweimal aufnehmen und trotzdem in guter Auflösung, soll das offenbar funktionieren. Hm. Bin ich auch sehr gespannt. Genau, und dann die zwei anderen Apps. Eine ist Logic Pro, das ist die Musiksoftware von Apple. Die kriegt so einen neuen Synthi-Player über, also so einen KI-Player für elektronische Musik. Und die ist entwickelt worden eigentlich von Apple selber, also vom Sound-Design-Team von Apple. Und bei dem Synthesizer sollst du eigentlich wie per Knopfdruck so neue Teile von einem Musikstück, das du gemacht hast, können erstellen lassen. Oder aus irgendwelchen Ideenschnipseln, die du gemacht hast, damit du so ein bisschen eine Demo hast oder irgendetwas zum Vorzeigen, Ideen archivieren, whatever. Dass du wie das möglichst schnell eigentlich so ein bisschen vonstatten geht.
Ja, gell? Und ein Teil von diesen Funktionen, die gibt es nur, wenn man das Abo macht, gell?
Genau, also das ist vor allem wie Dings, sie haben ja so wie ein eigenes Office-Tool-Programm-Zeugs, mhm. Weißt du, so mit wie Excel und Word und so. Bei denen, also Numbers heisst das eine, bei denen sollst du wie so Zusatzfunktionen können haben, wo halt nur im Abo kannst erwerben und sonst sind die Programme ja gratis. Also die kannst du einfach normal weiterbuchen.
Wie heisst Ihre Photoshop-Alternative?
Pixelmator.
Okay. Hast du das mal probiert? Hast du das?
Es ist halt ein bisschen einfacher gehalten als jetzt Photoshop. Aber kannst eigentlich auch mega gut Bilder bearbeiten. Die hat ja Apple, das ist ja eigentlich gar nicht von Apple selber, die haben sie einfach aufgekauft vor einem Jahr.
Aber eben schon auch also für professionelle User, nicht nur für Casuals.
Nein, ist für alle. Also kannst du eigentlich recht viel damit machen.
Aber dann ist es schon noch. Also genau, ich glaube, einer der Hauptnachteile ist da, das ist ja nur für Apple-Geräte, oder?
Genau, das ist so vor allem der Nachteil. Ich glaube, es ist wirklich eine Alternative für Apple-User, weil wirklich alles nur auf Apple zugeschnitten ist. Also du musst halt wie eine seine Hardware haben. Das habe ich auch schon immer gedacht, weißt du, so bei Procreate, so das weltbekannte Mall-Programm eigentlich, das mega erfolgreich ist, wo auch so eine Adobe-Alternative ist, aber wo du einfach nur auf dem iPad kannst buchen und sonst nirgends. Hey, ja, aber dafür kostet es halt nur 10 Franken einmalig. Das ist auch recht insane. Ja, ja. Und ich finde so, wenn du jetzt irgendwie ein iPad Air kaufst für 400-500 Franken oder so, je nachdem, wie du günstig hast, dann bist du eigentlich immer noch viel günstiger, als wenn du die ganze Adobe-Programme einmal im Jahr abonnierst. Ja. So. Das ist eigentlich schon recht insane. Ja, genau, das Bildbearbeitungsprogramm eben ist auch relativ cool, weil es neue KI-Tools hat, wo kannst du wie Bilder zum Beispiel aufskalieren oder wo du irgendwie Sachen kannst automatisch auswählen kannst. Eben das, was man ein bisschen bei Adobe auch kennt. Also es ist recht nutzerfreundlich eigentlich abgestimmt. Und eben alles jetzt auch ein bisschen für das iPad braucht, weil das iPad hat jetzt eine mega gute Leistung. Und Apple sagt, hey, schau, wir haben jetzt die ganzen Programme, wir finden KI-Funktionen rein, die brauchen Rechenleistung, aber auch iPads mögen das mega gut lupfen.
Eben, gell, du machst das Abo und kannst logischerweise auf dem Mac und dann auf dem iPad brauchen.
Genau, Mac und iPad kannst du immer zusammen. Und es gibt eben so kleinere Sachen, die dann auch noch fürs iPhone sind. Freeform und so, weißt du, so ein bisschen die Notiztools und so, das kommt fortlaufend.
Und eben alle Apps zusammen, sind schon irgendwie 15 Stück, also sind recht viel, oder?
Ja, ich glaube 10 sind. Also ja, es sind halt eben die kleinen Sachen.
Ja, ja.
Eben Final Cut, Logic Pro, Pixelmator, Keynote, weißt du, kannst so PowerPoint-Präsentationen machen.
Ja, aber scheint schon. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, wenn es genug Abo macht, dann wird es vielleicht schon. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann gleich ausweitet.
Ja, also eben jetzt sind so 10 Apps sind jetzt am Anfang und jetzt haben sie eben schon angekündigt, dass noch ein paar Sachen dazukommen.
Also nein, ich meine, gut, andererseits, das Final Cut gibt es seit jeher nur für Mac, aber wenn sie möchten, ernsthafte Konkurrenz wollen sie zu Adobe, dann müssen sie es auf Windows bringen, oder?
Es ist halt mega schwierig, um es auf die ganzen Windows-Geräte zu optimieren, wie sie es jetzt bei Apple gemacht haben. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass es ein brutaler Aufwand ist. Ich weiss natürlich nicht, wie das denn finanziell aussieht.
Also
ich meine, Games geht es ja auch.
Der Markt ist gigantisch viel grösser, einfach, oder? Also,
das stimmt aber auf jeden Fall.
Sie verdienen jetzt Geld, gut, obwohl mittlerweile immer mehr mit so Abos und so.
Ja, aber eben, wenn du jetzt für Windows-Alternativen suchst, gibt es auch Affinity, jetzt, wo neu ganz gratis ist. Dort hast du ja eigentlich auch InDesign, Photoshop und ich glaube Videoschnittprogramm. Ich bin mir nicht sicher, irgendetwas drittes ist auch noch dazu, wo die nichts kostet. Gut, DaVinci kannst du ja auch für Videoschnitt nehmen,
ich bin auch so, ich bin natürlich auch so ein gewohntes Tier, weißt du, vor allem zum Schaffen. Mag ich mich jetzt noch, weil Adobe brauche ich halt so Audition fürs Audio und das Premiere fürs Video und der Photoshop fürs Ding und dann da wieder irgendwie 3 neue Tools lernen für die paar Sachen, die ich brauche. Vor allem, klar, ich habe es eh übers Geschäft, also wir haben ja das Ding, darum ist es
ja gut, wenn du darauf angewiesen bist, aber ich finde es so, weißt, wenn anstatt, dass du irgendwie 300-400 Franken im Jahr zahlst, nimmst du vielleicht einfach mal 2 Tage und das arbeitest dich ein bisschen ein.
Das stimmt.
Ich finde, das kann man gut machen. Ja, darum, also es ist auf jeden Fall sehr lukrativ. Und was ich auch cool finde übrigens, es gibt ja immer auch noch so die Studentenversion, das hat ja Adobe auch. Und auch dort zahlst du irgendwie 20 Stutz, glaube ich, im Monat oder so für Studis. Und bei Apple sind es 3 Franken im Monat, also irgendwie 30 Stutz im Jahr verlangen. Und das ist echt mega cool.
Cool. Mhm. Also.
Ja,
dann wäre das. Gut, also komm, dann gehen wir noch eins weiter in unser Big Screen. Play the Park Towns.
Film und Serien auf dem Big Screen.
«The Pitt» hast du geschaut, der Luca, zumindest die ersten paar Folgen. Es ist so, ich höre recht viel von dieser Serie. Eben, jetzt läuft ja schon die zweite Staffel bei uns, eben erst seit wie lange? Ein paar Wochen? Kann man es?
Eine Woche? Woche, ja.
Aha, ist mit HBO jetzt, ja klar.
Genau. Das ist noch schön, passt noch gerade zu unserem vorigen Thema, während alle darum streiten, wem HBO in Zukunft gehören wird.
Luca gehört.
Das wäre ein Investment.
Da kann ich, es gehört jetzt mir, ihr zahlt jetzt mir. HBO Max ist diese Woche in der Schweiz gestartet, unter anderem in Schweiz, Deutschland und ein paar andere Länder, Teil von der grössten Europa-Expansion von HBO bis jetzt und auch eine von der wichtigsten Expansionen von HBO. Und wenn du im Moment auf HBO drauf gehst, HBO Max, schauen gehst, was gibt es denn da überhaupt für Serien, für neue Serien? A Night of the Seven Kingdoms, die zweite Game of Thrones Spin-off-Serie, die startet erst nächste Woche. Was ich gesehen habe, was diese Woche schon gestartet ist, eben ist die zweite Staffel von The Pitt. The Pitt ist eine von der meistgehypten und bestbewertete Serie gewesen letztes Jahr. Nur das Problem war, bei uns in der Schweiz hast du den Pitt gar nirgends können streamen. Jedenfalls nicht auf legalen Weg. Ich habe es gesehen, ich glaube, auf Prime Video wäre es theoretisch drauf, aber nicht für uns in der Schweiz. Und Sky Show, wo ja sonst eigentlich fast alle HBO-Serien aufnimmt, hat den Pitt nicht aufgenommen. Das heisst, falls du nicht schon irgendwo in einer Piratenbucht unterwegs bist oder auf einem Piratenschiff und The Pitt jetzt endlich willst du nachholen. Jetzt ist der Moment, kostet dich nur 23.90 im Monat.
Naja, pack es aber drauf.
Ja, packen wir noch oben drauf.
Passt schon.
Passt. Braucht mir ja nicht. Aber falls du da HBO Max abonnierst, dann ist The Pitt eine Serie, wo ich dir sowas von ans Herz legen, wo wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut ist. «The Pitt» ist eine Ärzteserie, wie wir es vorher schon gesagt haben. Aber ein weiter Weg vom Soap-Opera-Slop, wie zum Beispiel «Grey's Anatomy», zumindest «Grey's Anatomy» seit den letzten 10 Staffeln oder so, hat ja
die letzten 10, wie viel gibt es von «Grey's Anatomy»?
Ich glaube, bald 20, oder? Sind wir schon bei 20? Ich weiß gar nicht.
Ich habe noch keine gesehen.
Es ist ja mal tatsächlich gut gewesen. Also wenn du die erste Staffel anfängst, ist es wirklich sehr gut. Okay. Und wenn du dann mal irgendwie Staffel 15 schaust, hast du das Gefühl, du schaust eine komplett andere Serie. Anyway, worum geht es in «The Pitt»? «The Pitt» hat ein sehr, sehr spannendes Konzept. «The Pitt» erzählt seine Geschichte in Echtzeit. Das heisst, die Zeit, die in der realen Welt bei uns vorbeigeht, geht genauso auch in «The Pitt» rum. Das ist wie bei 24, die 24 kennen. Und die Serie die besteht aus 15 Folgen. Und die 15 Folgen zeigen ein in Anführungs- und Schlusszeichen normale Schicht im Notfall, beziehungsweise auf Englisch heisst das ja im Emergency Room von einem Spital in Pittsburgh. Und der normale Wahnsinn von so einer 15-Stunden-Schicht ist, also ich habe gestern auch nicht gesagt, das erinnert mich ein bisschen an eine Mischung aus 24, Emergency Room, logisch, wegen Ärzterin, und auch The Bear, für die, die die Disney, die Hulu-Serie geschaut haben, weil es spielt alles in dieser Notaufnahme, in diesem Emergency Room innerhalb von diesen 15. Es ist klein, es ist klaustrophobisch, es hat huere viele Menschen und es menschelt wie blöd und es ist die ganze Zeit High Adrenaline und nach jeder Erfolg bist du irgendwie wirklich mega erschöpft, weil es ist das Gefühl, leck du mir. Obwohl ich nur zuschaue, für die ist das eine normale Schicht wie jede andere, was dort alles passiert, aber du bist so krass drin. Im Zentrum steht Dr. Michael Rabinovich oder Robbie, Dr. Rob, wie die ihm dort sagen. Er wird gespielt von Noah Wyle und der Noah Wyle hat tatsächlich selber mal bei Emergency Room mitgespielt.
Aber ich denke, kenne ich.
Der hat dort damals mitgespielt. Jetzt ist er, glaube ich, sogar Mitproduzent von «The Pitt». «The Pitt» übrigens ist natürlich auch wieder ein Synonym für eben die Notaufnahme, weil einfach alle in das hure «The Pitt» reingeschmissen werden dort.
Er ist aber nicht die gleiche Person, oder?
Absolut gar nicht. Nein,
das wäre noch lustig gewesen irgendwie.
so ein Crossover.
Ja, völlig, völlig. Bei «Emergency Room» war er noch der junge, idealistische Serienarzt gewesen, und da ist er jetzt so langsam gezeichnet und zynisch würde ich jetzt nicht sagen. Er ist überhaupt nicht zynisch. Aber er ist schon.
Vielleicht ist es eher 20 Jahre später.
Ja, sozusagen. Er 20 Jahre später. Die Zeit hat ihn schon gezeichnet. Er hat zwar immer einen flotten Spruch drauf, ist aber auch brutal müde, abgekämpft und leidet an PTSD seit dem ganzen Pandemie-Wahnsinn, wo halt wirklich Spuren hinterlassen hat. Und die Serie ist definitiv auch, geht nicht einfach nur darum, zu zeigen, was für krasse Sachen jeden Tag in der Notaufnahme passiert, sondern ist auch ein bisschen system- und gesellschaftskritisch halt, im Sinne von, wie kaputt das Gesundheitssystem in den USA halt ist. Und das, die Opfer davon sind halt nicht nur Patientinnen und Patienten selber, sondern auch die Ärzte, die Pflegerinnen, all die halt dort arbeiten, was von denen alles abverlangt wird. Und wie halt einfach die Gier nach Rendite und Statistik und Zahlen halt einfach alles noch schlimmer und kaputter macht. Der Robbie, der ist dort in dieser Notaufnahme, er ist quasi der Chef, der erfahrenste Arzt vor allem. Von ihm wird erwartet, dass er einfach immer ständig funktioniert, dass er alle beruhigt, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und dass er einfach nicht schlapp macht. Und das macht «The Pitt» wirklich wahnsinnig, wahnsinnig eindringlich. Es ist auch, je länger die Schicht, das ist das Geniale daran, weil es ja in Echtzeit spielt und alles eine Schicht ist. Du merkst, so wie am Anfang noch alle recht fit sind am Anfang der Schicht und das Gefühl hat, ja, es passiert so sehr viel Scheiß, aber wir sind alle noch einigermaßen dabei. Und je länger die Schicht geht natürlich mit all diesen Stunden und je mehr Scheiß passiert und je mehr Sachen sie erlebt haben, je länger, je mehr, das ist so draining und du siehst, die haben bald keine Energie mehr, die sind am Kollaps und trotzdem es prasselt weiter einfach drauf ein, es kommt alles rein, es ist ein Sammelbecken von allem, was in den USA auch schief läuft. Die Leute sind ungeduldig, sie haben eine kurze Zündschnur, logisch, weil die einen hocken da im Warteraum draußen, sitzen 7 Stunden mit einer abtrennten Hand oder keine Ahnung was und es ist einfach so krass, die ganze Atmosphäre, eben The Bear, also wirklich so dort, das ist und alle sind am Anschlag und am Kollaps und zwischendurch geht mal ein Arzt in Ohnmacht, weil irgendwie, oder ein Assistenzarzt, einer, wo du hast 4 Figuren, die eben dort das erste Mal ihren ersten Tag haben, so Assistenzärztin und Assistenzärzte, die ihren ersten Tag haben, quasi ihre Feuertaufe und dann kommt eine Frau rein, wo in der U-Bahn vom Gleis runtergefallen ist, in dem Moment, wo eine U-Bahn durchgefahren ist. Sie hat zwar gerade noch können, sie ist nicht überfahren worden, aber es hat mehr oder weniger ihren Fuß so mitgeschliffen und der hängt jetzt natürlich dort so schön an ein paar Sehnen und Sachen.
Das,
du siehst das und du siehst, wie der Arzt in der halben Ohnmacht geht, aber hey, keine Zeit, um die, also 10 Minuten später muss ich wieder auf den Beistand, wieder zurück in den Pit geworfen und muss einfach
aber
funktionieren.
Aber sagst du mit der Echtzeit, das habe ich schon bei 24 nicht geschnallt. Also irgendwann habe ich es geschnallt, jetzt habe ich es vergessen. Wie, also weißt du, die Schicht geht ja mehr als eine Stunde, aber Zürich geht ja nur eine Stunde.
Es geht 15 Stunden ist eigentlich die ganze Staffel und jede Folge geht eine Stunde von dieser Staffel und dann hast du noch die ganze Schicht in dieser Staffel.
Richtig.
Die ganze Staffel ist ein Tag?
Die ganze Staffel ist ein Tag, eine Schicht, eine 15-Stunden-Schicht. Am 8. am Morgen fängt sie an und wann hört sie dann auf? Am Abend, am 11. 12.
Das ist ja noch verreckt.
Also es ist wirklich so, eben darum meine ich, mit je länger der Tag geht, am Morgen sind sie einigermaßen fit und je länger der Tag geht, das wird
Nachmittag. Also heißt, du hast 4 Stunden geschaut, du bist jetzt irgendwie um 10 Uhr morgen oder
ich
so?
Ich bin jetzt bei 6 Stunden. Ich bin jetzt...
so geil. Okay, check es.
Das ist wirklich crazy. Also es ist, du bist jetzt schon, du merkst jetzt schon, weil jetzt sind sie eben gerade um den Mittag herum und niemand hat gegessen und man hat auch keine Zeit zum Essen.
Krass, Mann,
Da nimmt ein Sandwich vom Patientenwagen und so, um irgendwie durchheben. So, also, wir haben keine Zeit, um da Mittagspause zu machen und so Zeugs. Findet einfach nicht statt. Es ist so krass und es ist so gut gemacht und so gut gespielt und es hat ganz viele Figuren, wo jeder hat ein bisschen seine Macke und seine Momente und so. Es ist dramatisch, es ist zwischendurch aber auch lustig. Und
ich wollte fragen, wie ist es so mit dem Humor? Also, hat es schon noch ein bisschen Platz? Oder so?
Mal, es hat durchaus auch ein bisschen Platz. Aber nicht auf so einer silly Art wie irgendwie in Grey's Anatomy, sondern es ist teilweise auch also irgendwie der eine Assistenzarzt, also der Running Gag ist, dass der die ganze Zeit neue Kleidung muss haben, weil er ständig wieder mit etwas Neuem bespritzt wird, mit Kotze, mit Pissen, mit Blut. Mit,
nice.
Es fängt, glaube ich, am Anfang mit einem Kaffeefleck an und so. Und jedes Mal hat es immer weniger Ersatzkleidung für ihn und er muss dann irgendwie auf Sachen aus dem Fountain, Lost and Found zugreifen. Und so. Es ist, aber es ist der völlige Wahnsinn. Es ist wirklich der völlige Wahnsinn. Es ist so gut gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt erst noch an der ersten Staffel. Die zweite ist letzte Woche gestartet. Es kommt immer eine Folge pro Woche raus. Ich finde, diese Serie profitiert enorm davon, wenn man es mehr oder weniger an einem Stück kann bingen den Tag. Weil dann hat man wirklich so das Gefühl von... Leck, du mir ist das overwhelming. Wenn du kannst immer eine Woche Pause machen, hast du das Gefühl, die Leute dort haben auch eine Woche Pause gemacht, aber es ist ja nicht so. Null Pause. Ich würde jetzt darum sicher mal die erste Staffel durchschauen und vielleicht warten, bis die zweite komplett aus ist, dass man es dann einem Stück durchbingen kann.
Hat er keine Zeit zum Bingen, Mann? Das läuft
nicht. Zeit zum Bingen.
Also gut, der Pit auf HBO Max läuft das jetzt. Cool.
Und Sky hat das aber jetzt gleich noch nicht aufgenommen oder so?
Nein, Sky hat weiterhin noch HBO-Serien, aber nur das, was sie vorher schon hatten.
Okay.
Wenn dort neue Staffeln rauskommen, werden sie die auch dürfen zeigen, wie zum Beispiel bei wie heißt der, House of Dragon. Zum Beispiel, wenn dort eine neue Staffel kommt oder The Last of Us, wenn dort die dritte Staffel kommt, das dürfen sie noch aufnehmen, aber sie dürfen keine neue HBO-Serie. Wenn jetzt nächste Woche A Night of the Seven Kingdom startet die auf HBO Max. A Night of the Seven Kingdom geht es um einen Hacker-Ritter, einen Ritter quasi, der kein Lehnsherr hat und einfach von Ort zu Ort pilgert und dort seine Dienste anbietet, entweder einem Lehnsherr oder einem Turnier mitmacht. Und unser Hauptcharakter, der Duncan the Great, der ist einer der wenigen Menschen in Westeros, der einfach ein guter Ritter will sein. Und
sich aber in welcher Zeit spielt es?
100 Jahre vor Game of Thrones.
Also vor Game of Thrones, aber noch Dragon Schisseldo.
Ja. Genau. Okay. Vor Game of Thrones, aber es gibt Fan keine Drachen mehr. Also es ist schon nach House of the Dragon, aber es ist noch 100 Jahre vor Game of Thrones. Über das reden wir aber nächste Woche.
Okay, du schaust das noch. Das ist,
bis nächste Woche. Geht direkt nach Pit.
Voilà. Ich bin ein Business aus dem Game of Thrones Business so los. So, ich würde mir noch eher gelöst, das Original noch mal schauen, aber irgendwie die Spin-Offs, die reizen mich irgendwie nicht, aber die laufen eigentlich noch gut. Also.
Hey, ich habe Kurzgeschichte, es basiert ja auf einer Kurzgeschichte von George R. R. Martin, der Heckenritter von Westeros auf Deutsch, habe ich gelesen, ist eine sensationell gute Geschichte gewesen. Also ich freue mich auf das Spin-off, freue ich mich extrem, weil die Geschichte ist wirklich gut. Ich nehme mich wunder, wie sie es umsetzen.
Mal schauen. Gut, ja, also weißt, vom Setting hätte ich eigentlich wieder mal Lust. Von dem her, Sandra hat mich wirklich mit den Wie heisst die Daenerys-Leute?
Ja, ja, die Targaryens.
Ja, genau, ich habe einfach keinen Bock gehabt, irgendwie. Nur bleached die Leute. gut, komm. Genau, wir haben sie von Ärzten gehabt, da habe ich auch noch ein passendes Spiel dazu, dann gehen wir noch ins Spielecke.
Genau. Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Ich habe mit Quarantine Zone gezockt. Und genau, dort spielt du bist kein Arzt, aber du spielst in einer Zombie-Apokalypse, hast du so einen Checkpoint, wo halt Leute in die sichere Zone können und du musst sie kontrollieren und den Checkpoint aufrechterhalten. Und es ist so, hey, Papers, please, sagt euch vermutlich nichts, aber es ist einfach eine Mischung aus Leute kontrollieren, ein bisschen Basismanagement und manchmal wird die auch gestürmt, die Basis, dann kannst du auch noch rumballern. Aber so, der Hauptaspekt ist schon, du spielst aus der First Person, du winkst die Leute rein und am Anfang schaust du einfach von Augen und dann schaust du, okay, da irgendwie ein Bisswunder am Hals oder so, dann ist es vielleicht nicht so gut. Und du kommst dann immer mehr so Sachen über zum sein kontrollieren und auch sozusagen deine Datenbank, oder? Weil du musst immer zuweisen, was du gesehen hast, oder? Und am Anfang, weißt du, gibt es zum Beispiel, haben sie gelbe oder rot unterlaufene oder komplett rote Augen und dann zeigt es dir halt, ja, das eine kann auch einfach Fieber sein und das andere ist ein ziemlich klarer Indikator, dass sie angesteckt worden sind. Und ja, was gibt es für Sachen? Eben Bisswunden, Kratzer, und genau, wenn du nur ein paar Sachen gefunden hast, wo entweder findest, ja, okay, der könnte sein, du bist nicht 100% sicher, kannst du in Quarantäne stecken. Du hast am Anfang halt nur Platz für 3 Personen. Und dann wartest du da drinnen und ich habe auch schon 3 gesteckt und dann kommst du am nächsten Tag schauen und dann sind von 3 Leuten noch jemand dort. Und dann weisst du, okay, der eine war einer gewesen, der andere hat jetzt leider Pech gehabt. Und dann kannst du einfach so den Hebel runter und dann wieder abgefackelt.
Ach du Scheisse, Alter!
Sehr mobil. Du kannst ja einfach die Leute, die kommen, dann kannst du ja auch direkt zur Entsorgung schicken.
Ich kann wieder sagen, macht das nicht mehr Sinn? Oder weißt du das Ding vom...
Also weißt, die Entsorgung ist, damit die Leute einfach exekutiert.
Ja.
Dann gehen sie so hinter die Wand, dann gehst du...
Ja, aber sonst sterben ja Dollar eventuell über. 2 oder so.
Weil du musst deine Basis managen, dann kommst du auch Geld über für das. Aber das heisst, du sollst nicht zu viel, weil das irgendwie... Aha, eben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Nachteil ist davon.
Ja, eben, da frage ich mich jetzt eben darum gerade.
Ich nehme an, finanziell oder vielleicht irgendwie wird der Ruf, so weit bin ich noch gar nicht. Aber er hat am Anfang einfach gesagt...
Kommen keine Leute mehr, wenn sie wissen, ja, du verbrennst eh alle.
Ja, ich bin wirklich nicht ganz sicher, was das Problem ist. Weil du musst es managen, du musst nämlich auch in deinen... Weißt du, irgendwie Medikamente zur Verfügung stellen, dann musst du am Abend einfach wieder neu kaufen, oder? Das heisst, es geht sich ums Budget, den Generator musst du am Laufen behalten und du verdienst dann Geld und kannst dann, weißt, Upgrades machen, du kannst einen grösseren Generator kaufen, der länger läuft oder eben mehr Zelt für die Überlebenden, eine größere Quarantänezone. Du kannst dann auch so ein Forschungszentrum aufbauen, um ein Antivirus zu erforschen. Oder Verteidigungsanlagen aufbauen und so typisches Ding, hast halt immer irgendwie etwas zu machen.
Ja.
Aber es ist eben lustig, ich habe jetzt schon so...
Es ist aber eben lustig!
Hey, Kalimann, ist echt noch geil.
Ja, sicher. Nein, aber weißt du, du hast auch so Scanner, wo kannst durch Kleider schauen, ob sie irgendwie unter dran, weißt du, irgendwie Bisswunden haben und so. Und später hast du auch ein kleines portables Röntgengerät, dann kannst du komplett durchschauen, dann siehst du auch, ob sie irgendwie Zeug schmuggelt, ob sie irgendwelche Handgranaten im Arsch haben oder so.
Scheiße.
Weil, weißt, Schmuggelwaren musst du auch noch finden. Ist irgendwie noch lustig. Es kommen so pro Tag, ich weiß nicht, 8 Leute oder so, die du kontrollieren musst. Und es zeigt dir dann auch immer an, hast du es wirklich gut kontrolliert. Hast du auch so einen Hammer, und kannst Reflex testen. Kannst du
auch nicht reinhauen. Ich würde sagen, er hat so ärztespezifische Sachen.
Ja, eben. Es ist alles ein bisschen für Grobmotoriker. Mit dem Hammer kannst du eben schauen, haben sie Reflex oder weißt du, irgendwie, wenn du links haust, tun sie rechts reagieren. Das ist auch so ein Indikator, dass sie vielleicht angesteckt sind.
Bestimmt auch nicht.
Und hat einfach immer mehr so Gadgets. Und eben, ich habe dann eben auch schon jemanden in die Quarantänezone reingelassen und ich gemeint, ja, das ist gut. Und da hast du ja nicht immer genug Platz, oder? Vielleicht ja, nur 3 Leute in der Quarantänezone. Und dann habe ich jemanden gesagt, ja komm, es sind ja nur Fieber und so. Jetzt, ja, komm, das wird schon okay sein. Und dann am nächsten Tag, gut, 3 Leute sind tot, weil doch ein Zombie war.
Ups.
und Genau, manchmal gibt es dann so Zombie-Angriffe. Es kann auch einer sein, der reinlässt. Oder so Wellen, die stürmen. Und dann ist wirklich so zwei, drei Zombie-Wellen. Und dann bist du eine Drohne und kannst sie einfach runterballern. Und dann hat es so Fässer, die kannst du explodieren lassen. So ein bisschen, dann hast du 3-5 Minuten Minigame, wo du einfach rumballern ist. Manchmal kannst du auch selber, also kannst du selber rausgehen und rumschiessen. Habe ich jetzt noch nicht müssen. Und ja, eigentlich noch eine interessante Mischung. Also so ein bisschen...
Kurzwillig.
Ja, wo ich jetzt so noch nicht gekannt habe. Hey, ich weiß nicht, visuell ist jetzt nicht das hübscheste Game. Es ist wie so schöne Texturen und so, aber irgendwie nicht das mega hübsches Design. Irgendwie, oder? Also, es gibt so ein bisschen, ich bin nicht sicher, ob es Unreal Engine ist, aber es sieht so ein bisschen 0815 Unreal Engine aus. Oder? Mhm. Aber hey, ist wirklich noch witzig. Also, Quarantine Zone heisst das. Gibt es aktuell, glaube ich, nur auf Steam. Und hey, genau, ich kann ein bisschen Hightail spielen, aber ich habe es dann gleich nicht so lange geschafft. Hey, spielt ihr bevor ich Minecraft? Oder hat mal?
Also probiert, aber...
Ja, mein Bruder hat manchmal zugeschaut, aber selber gespielt, nein. Okay.
Das ist so der neueste Minecraft-Ableger, der recht geil soll sein, aber ich habe... Vielleicht kommt dann zu dem mal noch etwas. Gibt es auch so einen rechten Hype.
Das ist Minecraft noch ein bisschen schöner, oder? Das ist da.
Hey, ja, aber so viel schöner in dem Fall nicht.
Also ein bisschen, also. Okay.
Es sollte Minecraft viel schöner sein. Es sollte ja Minecraft...
Es muss ja pixelig.
Hey, Minecraft, kannst du im Fall... Ich habe dort aber auch so die ganzen Raytracing-Mods und so. Und dann ist es schon noch... Ja, also okay. Durch PC kannst du es mega einfach. Und dann sieht es im Fall schon noch schön aus. Jetzt, weißt du, so, vor allem das Wasser hat eine mega schöne Beleuchtung und so. Aber du hast dann gleich so den Pixel-Look oder den Klötzli-Look. Der bleibt dann schon bestehen. Da gibt es schon Tricks. Ja, also kommt Quarantine Zone, genau, auf Steam. Das wär's gewesen. Und ich danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und tschüss miteinander.
Ciao, ciao.
Ciao.